Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir befehlen uns für diesen Tag deiner Führung an und erbitten deinen Segen. Wir wollen dich bitten, dass du uns in deinem Wort begegnest, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du es uns besser verstehen lässt. Wir bitten dich aber auch, dass du uns persönlich anredest und uns Antworten gibst für unser Leben, wo wir im Fragen und am Suchen sind. Sei du selbst in unserer Mitte. Amen. Das Programm für den heutigen Vormittag. In der ersten Stunde geht es um die Geschichte in 1. Samuel 17. Der Kampf Davids gegen Goliath, ganz bekannte Geschichte. Nach der großen Pause geht es um einen größeren Zusammenhang, der dann nur im Überblick erfolgen kann. David auf der Flucht, 1. Samuel 19 bis 23. Und nach der kleinen Pause das Thema, passend zu diesem zweiten Textblock: Wie zeigt sich Gottes Gegenwart in Zeiten des Widerstandes, der Anfechtung und des Preisgegebenseins? Zunächst David und Goliath. Ich werde diesen Text in Abschnitten zunächst besprechen und dann anschließend einige Fragen aufgreifen, was das für die Auslegung, für den Sinn dieser Geschichte bedeutet. Zunächst die Verse 1 bis 3, 1. Samuel 17, 1 bis 3. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damim. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, sodass ein Tal zwischen ihnen lag. Die Philister sind inzwischen die große Herausforderung für Israel geworden. Es hat schon zuvor einen Kampf gegen die Philister gegeben oder erste militärische Auseinandersetzungen. Man muss davon ausgehen, dass die Philister die Staatswerdung Israels, die Entstehung eines Königtums mit großer Skepsis beäugt haben. Dadurch wurde natürlich Israel politisch, militärisch auch zu einer stärkeren Bedrohung für die Philister. Die Philister, die sich in der Küstenebene angesiedelt hatten, etwa in der Höhe von Juda. Ich zeige es nochmal auf eine Karte. Hier also direkt auf der Höhe Judas, die Philister, die sich vor allem in einigen Städten gesammelt und eingenistet hatten, Gad, wichtige Stadt, Gaza und so weiter, die eine gewissermaßen hohe Kultur hatten, was das Militär anbetraf, befestigte Städte, auch eine verhältnismäßig gute Bewaffnung, diese Philister jetzt als eine Herausforderung für Israel, wie gesagt, durch das Königtum. Die Stämmevereinigung war keine so große Bedrohung zuvor gewesen wie ein Königtum und auch ein entsprechender staatlicher Aufbau. Ich kann grob zeigen, wo etwa das beschriebene Gelände ist. Die Karte ist hier nicht grob genug. etwa an diesem Punkt zwischen Gad und Bethlehem, auf dieser Achse etwas näher bei Gad, da ist diese beschriebene Schlacht, die Namen, die hier aufgetaucht sind in dem Text, die gehören in diese Richtung. Ich lasse noch andere Karten produzieren, dass ich es morgen vielleicht noch genauer zeigen kann. Ein kleiner literarischer Hinweis, was Bibelatlanten anbetrifft. Ich arbeite am liebsten mit dem Bibelatlas, der herausgegeben wurde von Johanan Aharoni und Michael Avionar. Ich glaube, man kann ihn derzeit schlecht bekommen. Es gab ihn mal als eine sehr günstige Ausgabe in einem Billigbuchverlag, Weltbild oder sowas. War ursprünglich englischsprachig. Der Vorteil dieses Atlases ist, dass er fast zu jedem Ereignis, das in der Bibel beschrieben wird, eine extra Karte hat. Also unglaublich, auf jeder Seite mehrere Karten fast zu jeder einzelnen biblischen Begebenheit. Man muss dazu sagen, hier gilt, was immer gilt. Natürlich sind manche Sachen historisch, archäologisch unsicher und die Herausgeber, jüdische Archäologen, vertreten dann eine bestimmte Position. Aber im Großen und Ganzen halte ich das, um sich wirklich ein Bild zu machen, wirklich für den besten Bibelatlas. Ich weiß nicht, ob man ihn zur Zeit bekommen kann. Einer der Studenten hat sich erkundigt und hat herausgefunden, dass er zurzeit nicht erreichbar ist. Aber vielleicht wird er mal wieder aufgelegt, dann müssten Sie zupacken. Ein zweiter Bibelatlas, den ich auch für relativ geeignet halte, wenn es um Einzeldetails geht, ist der im Hensler Verlag erschienene von Rasmussen. Auch dort gibt es relativ viele Detailkarten, nicht so viel wie in diesem Bibelatlas. Also wenn Sie den bekommen, wenn Sie kein Geld haben, müssen Sie eine Überstunde machen, dass Sie den kaufen können. Das geht nicht, also den muss man haben. Das geht, wenn man ihn bekommen kann, ist wirklich gut. Die Verse 4 bis 10, eine Beschreibung Goliaths. Nun treten also die einzelnen Hauptpersonen auf. Vers 4 bis 10, da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz. Und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach, ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Ein Einzelkämpfer, Goliath. Im Originaltext, Elberfelder hat es auch in dieser Weise übersetzt, heißt es nicht ein Riese, sondern ein Einzelkämpfer. Beziehungsweise genauer ein Mann des Zwischenraums. Also es war durchaus immer wieder üblich, es gibt dafür noch mehrere historische Belege, dass man Kämpfe als Stellvertreterkämpfe ausgeführt hat. Jeder hat einen gestellt und der Kampf fand dann im Zwischenraum statt, zwischen den zwei Heeren. Es ist natürlich zunächst einmal im Blick auf die Verluste eine relativ humane Kriegsführung, weil im Grunde fällt da nur ein Mann. Aber der Kampf war dann auch entschieden. Es wurde dann auch anders gehandhabt, dass es im Grunde ein kleiner Schauervorkampf war und danach ging dann trotzdem der Kampf los. Ja? Aber hier ein Einzelkämpfer, ein Mann des Zwischenraumes, ein Mann zwischen den Frontlinien. Sein Name Goliath aus Gat, ich habe es ja eben gezeigt, also in unmittelbarer Nähe des Ortes, wo der Kampf stattfand. Ein großer Mann, zwischen 2,50 und 3 Metern, je nachdem, wie man mit der Elle rechnet. Diese Maßeinheiten sind ja auch nicht immer so eindeutig und auch nicht immer gleichbleibend, aber etwa in dieser Richtung. Selbstverständlich etwas Besonderes, aber es ist immer wieder die Rede in der Bibel an verschiedenen Stellen und auch sonst von eben relativ großen Menschen. Und ich möchte einfach fragen, warum soll es nicht solche Ausnahmen immer wieder einmal geben und dass die für besondere Zwecke dann verwendet werden, das ist klar. Nachdem es damals vermutlich noch kein Basketball gab, hat man ihn im Krieg eingesetzt. Das war dann einfach auch eine Lösung. Die Bewaffnung ist enorm und vor allem schwer. Man hat ausgerechnet 60 bis 70 Kilo. Das muss man bewegen. Es ist im Grunde vornehmlich eine Defensivbewaffnung. Vermutlich ein Krieger, der durch seine Größe und seine Kraft nun nicht besonders dafür geschaffen war, wendige Kämpfe auszuführen, sondern eben dastand wie eine Festung und einen anderen kommen ließ und dann versucht hat, ihn möglichst schnell zu töten durch seine Größe und durch seine Gewalt. Entscheidend an dieser Stelle, was dann auch später den David aufgebracht hat, ist der Spott gegen Israel. Vers 8 bis 10, und er stellte sich hin und rief dem Heere Israels zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er mich zu kämpfen, gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach, ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen. Interessant, hier ein ganz betontes Ich. Kommt im Deutschen nicht so heraus, weil man es nicht anders übersetzen kann. Man muss es so schreiben. Wenn man es zeigen wollte, könnte man schreiben, ich. Seht her, ich habe dem Heere Israels Hohn gesprochen. Die bibbern vor mir. Wir werden es nachher lesen und da schon 40 Tage lang. Und da drüben rührt sich nichts. Sie merken, das ist natürlich auch psychologische Kriegsführung. Wenn man da so einen Kerl da vorschickt, so ein Drum mit 3 Metern, da hat der Saul und sein ganzes Heer, die haben geschlottert. Und das war ja auch schon viel. Nicht, wenn die Moral der Truppe sinkt, dann ist nicht mehr gut Krieg zu führen. Aber diese Rede, ich habe dem Heere Israels Hohn gesprochen. Ich habe schon vorweggenommen, Vers 11. Die Angst im israelitischen Heer, als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich. Die Angst auf der Seite Israels. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle natürlich die Frage stellen, Saul wird uns auch als ein großer Mann geschildert. Immerhin ein Haupt größer als alle anderen, nun nicht ganz so groß wie der Goliath. Saul wird uns als einer geschildert, der schon Kriege geführt hat. Mit der Verwerfung Sauls durch Gott hat Saul auch seinen Mut und seine Kraft verloren. Nicht die körperliche Kraft, den Mut, die Sicherheit, die innere Gewissheit, dass es seine Aufgabe wäre, hier vorne wegzuziehen. Es wäre Sauls Aufgabe gewesen, im Vertrauen auf Gott hier in den Kampf zu gehen, im Vertrauen auf Gott. Ich komme in der Deutung noch einmal darauf zurück. Aber wir sehen hier im Grunde in diesem Kapitel, jetzt bin ich schon bei der Deutung, die ich nachher noch vertiefen möchte, nicht Saul ist verworfen, der Geist Gottes ist auf David und nicht mehr auf Saul. Im Gegenteil, ich komme auf die Stelle noch zurück, es ist ein böser Geist von Gott, der Saul ängstigt, und Saul ist schon nicht mehr in der Lage, Israel voranzugehen und Israel im Krieg zu führen. Das ist die eigentliche Botschaft dieses Eingangs. Nicht? Jenseits aller äußeren Beschreibung, Saul führt nicht mehr. Vers 12 bis 19. David wird in die Geschichte eingeführt. Und wenn Sie den Text noch einmal lesen, dann merken Sie, wie hier auch mit einer großen Erzählkunst wieder Geschichte erzählt wird. Nicht, das fängt jetzt wieder wo ganz anders an. Jetzt kommt der David, der hat zunächst gar nicht mit dem Kampf zu tun, und so ganz langsam nähert sich dann die Sache wieder dem Geschehen und dem Kampf. 12 bis 19. David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem in Juda, der Isai hieß. Der hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeiten schon zu alt, um unter die Kriegsleute zu gehen. Aber die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen, und sie hießen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Zweite, und Schammah, der Dritte. Und David war der Jüngste, die 3 ältesten aber waren Saul gefolgt. Und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Aber der Philister kam heraus früh morgens und abends und stellte sich hin 40 Tage lang. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese 10 Brote und bring sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern, und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister. Vers 12 verknüpft die Geschichte mit dem vorausgehenden Wissen. Es heißt, David aber war der Sohn jenes Ephraititers aus Bethlehem in Juda. Das ist also ein Verweis auf eine Geschichte, die wir schon kennen, nämlich Kapitel 16, die Salbung Davids durch Samuel. Ich sage das deshalb, weil ich nachher noch etwas sagen möchte zur kritischen Sicht dieses Textes in aller Kürze. Und da gibt es dann auch Probleme, wenn hier die Verknüpfung schon so deutlich gemacht ist. Der Vater konnte nicht mehr in den Krieg, der war zu alt. Die jungen Söhne waren zu jung, also die 3 Ältesten, die waren im Feld. Und das Kampfgebiet war nicht allzu weit weg von Bethlehem, etwa 25 Kilometer. Und so konnte man auch den David gut einmal hinschicken, um nach diesen 3 zu schauen. Wir haben in Vers 15 noch einmal eine Verknüpfung mit dem Zusammenhang. Und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Wenn ich's recht weiß, wurde gestern Morgen, heute Morgen der Text gelesen, Kapitel 16, 14 bis 23. Und da haben wir ja die Tatsache, ich gehe in der 2. Stunde noch kurz auf ein paar Dinge ein in diesem Text, da haben wir ja die Tatsache, dass David an den Hof kam als Harfenspieler, Hofmusiker, um Saul zu beruhigen, wenn er seinen Anfall hatte. Also David war schon am Hof und hatte immer wieder Heimaturlaub. Vielleicht wurde er geholt, wenn es beim Saul gerade besonders schlimm war, wenn er eine besonders schlimme Phase hatte, wie dem auch sei. Aber wir haben wieder die Verknüpfung mit dem Vorausgehenden. David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Und jetzt in Vers 16 die Notiz: Der Philister kam heraus, frühmorgens und abends, und stellte sich hin 40 Tage lang, und keiner von Israel wagt den Kampf. Keiner hat den Mut. Es wird dann im Detail gesagt, was David mitbrachte für die Brüder, dass es ihnen gut geht, zu essen und auch ein bisschen was von Hauptmann. Kann natürlich unterstellen, dass der Hauptmann zu den Söhnen auch lieb ist und dass er sie jetzt so arg striezt und nicht, wie es halt so ist, nicht. Wenn man da ein bisschen was rübergibt, dann ein guter Käse, dann ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das ist hier halt auch so. Ach, das sind alles Menschen und wir sind's auch. Und dann ist auch interessant, nicht so, das sind ja ganz kleine Dinge, wo man auch sieht, nicht, da geht's immer auch um Menschen und bringen Zeichen, dass es ihnen gut geht. Die Sorge um die Söhne im Krieg. Vers 20 bis 30. David wird Zeuge von Goliaths Auftritt. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob es ihnen gut gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam heraus der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will ihm seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Nicht interessant, diese Erzählung mit vielen kleinen Feinheiten, natürlich, und man muss sich das einfach dann auch versuchen vorzustellen. Als ein wirkliches Geschehen und die Menschen, die dabei waren. Also der David, der kommt jetzt und bekommt alles mit, was da geschieht. Die Kriegsheere haben sich aufgestellt. Man muss sich das vorstellen, Tag für Tag, das gleiche Szenario. Die Schlachtreihen stellen sich auf und dann kommt der Goliath heraus und hält seine Hohnrede und fordert einen auf, der jetzt kämpfen soll. Und David wird jetzt Zeuge. Und dann bekommt er mit im Gespräch von Soldaten nicht, dass Saul also ganz viel angeboten hat dem, der diesen Goliath schlägt. Also Reichtum, Schwiegersohn, die Entlastung des Vaters von Schulden, also wirklich alles. So wichtig war das natürlich, hier diesen Goliath zu besiegen, dass hier alles versprochen wurde, dem, der Schande abwendet von Israel, indem dieser Goliath besiegt wird. Und dann ist doch diese eine Stelle interessant, wie der Bruder reagiert, der Eliab, sein ältester Bruder. Nicht, der hatte den David gekannt und der hat schon einen kleinen Verdacht. Wenn der David sich so erkundigt, David, ich kenne dich. Warum bist du hergekommen? Ich glaube, du hast einen falschen Vorwand. Du bist gekommen, um den Kampf zu sehen. Dich hat der Vater gar nicht geschickt. Wer ist denn bei den Schafe? Hast die allein sitzen lassen? Nicht? Ich kenne dich. Du bist ein bisschen ein... Und wem hast du die wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit. Also hier ist brüderliche Rivalität, nicht? David als ein listiger, aber auch als ein mutiger junger Mann. So kennt ihn dieser Bruder. Und der traut ihm alles zu. Der sagt, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir den David schützen. Der macht noch eine Dummheit. Und der David, den stört es nicht, der unterhält sich dann mit anderen. Und sagt dann ganz locker zu dem Eliab, ich hab doch bloß gefragt. Was hast du? Man wird doch nur fragen dürfen. Also prächtig erzählt, nicht? Was da auch ein Charakter drinsteckt, nicht? Auch ein menschlicher Charakteristik, nicht? Und auch jetzt ein brüderlicher Rivalität. Denken Sie auch, der Eliab wusste, dass David gesalbt ist. Nicht der Jüngste ist gesalbt, der Älteste nicht. Was gibt's? Da kommen wir morgen nochmal drauf in dem Thema. Was gibt es bei uns für untergründige Rivalitäten, Neid und Missgunst? Und deshalb ist das natürlich jetzt keine geistliche Wertung, wenn der sagt, du Sohn der Bosheit, sondern das zeigt diese brüderliche Rivalität zwischen dem Ältesten, der jetzt im Krieg ist, nicht? Und dem Jüngsten, der gesalbt ist zum König und jetzt kommt und so ein bisschen... Bis 40, jetzt kommt es zur Begegnung mit Saul. Und als sie die Worte hörten, die David sagten, brachten sie es vor Saul und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der David, der hat nur ein bisschen gefragt, und schon werden die Soldaten hellhörig und melden das dem Saul. Nicht der kleinste Rettungshalm, Rettungsanker wird ergriffen, um aus dieser dummen Situation herauszukommen. Und nun ist es doch ein sehr interessanter Abschnitt, dieses Zwiegespräch zwischen Saul und David und vor allem, was hier David sagt. Der junge David, kein Krieger, im Heer zu Besuch, macht dem Saul Mut. Vers 32. Und David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. David macht nicht nur dem Saul Mut, sondern er selber ist bereit zum Kampf. Es gibt hier überhaupt keinen Hinweis, überhaupt keine Stelle, dass hier David eine Zusage Gottes gehabt hätte, ein prophetisches Wort: Zieh in den Kampf, ich bin mit dir, du wirst den Goliath schlagen. Aus dem Text gehen andere Gründe hervor für Davids Mut. Das komme dann gleich darauf zurück, nachdem wir noch Vers 33 kurz angeschaut haben. Saul selber macht den Einwand: Du kannst nicht hingehen, du bist zu jung. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Und dann kommen die Einwände Davids. Er weist zunächst darauf hin, dass er als Hirte, um seine Herde zu schützen, schon mit Tieren gekämpft hat. Mit Löwen und Bären. Das war damals also keine idyllische Sache, Schafhirte zu sein, auch nicht als ein junger Bursche. Man musste sich gegen Feinde, hier Tiere, wehren. Und da hat der David seine Erfahrung gesammelt. Und das sagt er hier: Ich habe mit Tieren gekämpft. Das Entscheidende ist aber, David akzeptiert den Spott Goliaths nicht. Denn er spottet das Heer des lebendigen Gottes. Im Spott dieses Goliath sieht David einen Spott gegen Gott. Und das, denke ich, ist der letzte Impuls, der letzte Grund, dass David sagt: Das kann man nicht so stehen lassen. Da stelle ich mich zum Kampf, wenn es denn sonst keiner tut. David rechnet damit, dass, weil es um Gottes Ehre geht, Gott ihm in diesem Kampf beistehen wird. Der Herr, Vers 37, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Es ist letztlich das Vertrauen in Gottes Hilfe, das hier zum Ausdruck kommt. Nicht das Vertrauen in die eigene Stärke. Wie kämpft man gegen einen Goliath? Möglichst mit den gleichen Waffen. Also, Saul holt seine Rüstung und zieht sie dem David an. Aber damit kommt der David nicht zurecht, die ist viel zu schwer, er ist viel zu ungelenkig, zu unbeholfen, er hat noch nie in einer Rüstung gekämpft und deshalb greift er zurück zu seiner eigenen Rüstung. David bleibt, wer er ist, er schlüpft nicht in die Rolle Sauls, er bleibt echt. Die Verse 41 bis 47, jetzt kommt es zum Kampf zwischen David und Goliath. Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute will dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert und Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Bei dieser Begegnung sind natürlich die gewechselten Worte die wichtigsten. Goliath tritt auf. Und wenn schon einer kommt, hätte er wenigstens einen gescheiten Krieger erwartet. Jetzt kommt David. Ohne Rüstung, ohne Schwert, ohne Spieß, mit einer Steinschleuder und mit einem Stecken in der Hand. Was bin ich für ein Hund, dass du mit einem Stecken zu mir kommst? Muss man dazu wissen, der Hund in der damaligen Zeit hatte nicht die Bedeutung des heutigen Hundes. Also heute hat ja fast jeder Zweite einen Hund. Wir waren da neulich abends in Tübingen unterwegs. Meine Frau und meine Tochter, einfach ein kleiner Abendbummel. Tübingens Altstadt ist ja sehr bekannt und auch sehr geschätzt, ob ihrer Schönheit. Und nach einiger Zeit kam uns eine Frau alleine entgegen. Dann sagte ich zu meiner Tochter, sollen wir sie fragen, ob sie keinen Hund hat? Es war so auffallend gewesen davor. Entweder Leute zu zwei, zu dritt oder einzelne oder zwei mit einem Hund. Wenn man da mal einen Blick dafür bekommt, Hunde habt ihr alle Zeit unter euch. Also ist heute ein weit verbreitetes, angenommenes Haustier. Sehr verbreitet bei sehr vielen Menschen. Im Alttestament der Zeit ist der Hund ein ganz minderwertiges Tier. Und deshalb ist es wirklich ein äußerster Schimpfwort. Nicht? Du kommst zu mir wie zu einem Hund. Wirklich, wirklich ein abfälliger, ganz abfälliger Begriff, was es bei uns nicht mehr ist. Also fast ähnlich wie Schwein. Und so wird es dann auch an vielen Stellen als ganz abfällig verwendet. Das muss man einfach sehen. Und jetzt kommt noch einmal Vers 43 und man könnte das auch noch einmal aufzeichnen, auch in den Reden steigern sich die Aussagen. Und er fluchte David bei seinem Gott. In dieser Schärfe wurde das noch nie gesagt vorher, er verhöhnte das Heer. Und David hat dann gedeutet, er verspottet das Heer des Herrn. Aber jetzt, er fluchte David bei seinem Gott. Die Dimension wird noch einmal eine andere, weil hier ein Gottesfluch ins Spiel kommt. Und entscheidend ist, wie dann David antwortet. Ich komme zu dir, Vers 45, im Namen des Herrn Zebaoth. Eine kurze Auslegung zum Begriff Zebaoth. Das ist ja ein unübersetztes hebräisches Wort, Zebaoth. Es ist abgeleitet von dem hebräischen Wort Zava, Heer, und ist deshalb gelegentlich auch übersetzt als Herr der Heerscharen. Es gibt zu diesem Wort Zebaoth eine dreifache Deutung. Entweder es ist abgeleitet vom Gott Israels als Herr, von Israel als Volk und damit auch als militärische Macht, halte ich nicht für richtig. Oder es ist abgeleitet von Heer im Sinn der himmlischen Heerscharen, da treffen wir die Sache wohl schon besser. Und so müsste man es wohl dann letztlich deuten, wenn Gott der Herr der himmlischen Scharen ist, ist er beschrieben als der Allmächtige. Ich würde also nicht übersetzen, der Herr der Heerscharen, sondern Herr der Allmächtige. Das dürfte wohl die eigentliche Bedeutung sein oder die eigentliche Abzweckung dieses Begriffes. Nicht? Und wenn natürlich David sagt, ich komme zu dir im Namen des Allmächtigen, dann schöpft er aus diesem Bekenntnis die Zuversicht, dieser Gott wird mir jetzt helfen. Ich werde nicht untergehen. Der Stärkere ist auf meiner Seite. Wer ist denn der Goliath gegen Gott? Gott ist der Allmächtige. Und da merken wir, wenn der Allmächtige im Spiel ist, dann stimmen natürlich unsere äußeren Kategorien überhaupt nicht mehr. Dann kommt es nicht darauf an, ob 70 Kilo Rüstung oder eine Steinschleuder. Dann geht es darum, auf welcher Seite steht der Allmächtige. Das ist die entscheidende Frage. Und diesen Blick, den hat hier David. Aus diesem Vertrauen zu Gott. Und dieses Vertrauen ist gegeben durch die Erkenntnis Gottes, wer Gott ist, nämlich der Allmächtige, hat David die Zuversicht, dass Gott heute diesen Goliath in seine Hand gibt. Vers 47, und damit diese ganze Gemeinde inne werde. Hochinteressant, dass hier nicht ein militärischer Begriff steht, sondern hebräisch Kahal, eigentlich die Versammlung, die gottesdienstliche Versammlung. Hier ist bewusst das Heerlager Israels, zunächst das Heerlager Israels, als Gemeinde Gottes angesprochen. Dass die erkennen und dann auch darüber hinaus, dass hier Gott am Zug ist. Und dass es hier nicht um die Frage der Bewaffnung geht und dass der besser Bewaffnete gewinnt, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Kampf ist des Herrn. Man sollte nicht übersetzen, denn der Krieg ist des Herrn, sondern der Kampf. Denn der Kampf ist des Herrn. Gott kämpft hier. Und er braucht nicht die Waffen Goliaths. Und deshalb braucht David nicht die Waffen Goliaths. In der Ablehnung dieser Bewaffnung steckt also bei David auch eine geistliche Einsicht. Ich brauche nicht die Waffen Goliaths. Also die adäquaten, die passenden Waffen. Denn der Herr kämpft hier. Der Kampf ist relativ kurz beschrieben. David kämpft mit seinen Präzisionswaffen. Jegliche Anspielung auf die Gegenwart ist natürlich hier überhaupt nicht gedacht. Aber David hatte wirklich Präzisionswaffen. Er traf mit seiner Steinschleuder den Goliath am Kopf, dass er sofort tot war und nichts mehr tun konnte. Man muss natürlich auch sagen, jetzt mal ganz menschlich, der Goliath, der war eigentlich noch gar nicht richtig in Kampfeslaune, denn was will der mit mir, nicht? Mit seinem Stecker, nicht? Und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche, nahm einen Stein heraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Und dann wird dieser Goliath mit dem eigenen Schwert enthauptet, weil David kein Schwert hat, mit der eigenen Waffe geschlagen. Die Verse 2 und, oder dann enthauptet. Vers 52 bis 54, nachdem Goliath tot war, kam es zur Verfolgung der Philister durch das israelitische Heer. Jetzt war natürlich der Widerstand der Philister gebrochen, wenn ihr Stärkster gefallen ist. Jetzt war die psychologische Stärke auf der Seite Israels und so kommt es zur Verfolgung. Ein interessanter Schluss, Vers 55, folgende. Als Saul aber David dem Philister entgegengehen sah, sprach er zu Abner, seinem Feldhauptmann, wessen Sohn ist der Junge? Abner sprach, bei deinem Leben, König, ich weiß es nicht. Der König sprach, so frage danach, wessen Sohn der junge Mann ist. Als nun David zurückkam vom Sieg über den Philister, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte des Philisters Haupt in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm, wessen Sohn bist du, mein Junge? David sprach, ich bin ein Sohn deines Knechts Isai, des Bethlehemiters. Jetzt noch einige Anmerkungen zur Deutung und Bedeutung. Ich gehe davon aus, dass wir es hier mit einem Geschehen zu tun haben, das in Raum und Zeit passiert ist. Aber die Geschichte wird natürlich nicht nur erzählt als eine, für uns heute vielleicht gar nicht mehr so einfache, für damalige Zeit nicht so beschwerliche Kriegsgeschichte, sondern in dieser Geschichte steckt natürlich wesentlich mehr. Sie ist im Zusammenhang der David- und Sauls Geschichte natürlich ganz bewusst erzählt. Wir müssen das unterscheiden, ein historischer Bericht, der gleichzeitig eine Funktion hat, eine Bedeutung für das Ganze. Es wird nicht nur erzählt um der Geschichte willen, das griffe zu kurz. Da aber dieser Text eine Funktion hat, wäre es auch falsch, dann zu sagen, aber dann können wir auf seine Historizität verzichten. Also wieder die Trennung von Wahrheit und Wirklichkeit, von der ich am Montag gesprochen habe bei den einleitenden Einleitungen. Goliath wird in der historisch-kritischen Forschung sehr stark als historisches Geschehen in Frage gestellt, aus verschiedenen Gründen, die ich hier jetzt nicht alle aufzählen möchte. Ein Grund ist zum Beispiel der eben erzählte Schluss. Der Saul kennt David nicht. Ja, aber der war doch davor schon als Hofmusikant. Wie soll das zusammengehen? Ich möchte, bevor ich versuche, eine Antwort zu geben, einen Schritt weiter zu gehen. Wenn man einen solchen Text historisch kritisch in Frage stellt, dann wird er ja auch in der Regel aus einer anderen Zeit erklärt. Es ist ja kein Geschehen aus der Zeit Davids, historisch kritisch gedacht, hat dann auch keine Funktion aus der Zeit Davids, denn da ist ja nicht passiert. Und jetzt kommt die große Schwierigkeit der historisch-kritischen Deutung. Jetzt muss ich diesen Text irgendwo anders verorten und verankern. Heute sagt man, dieser Text ist aus der Zeit Josias. Um Josias Großreichpolitik historisch zu verankern und zu rechtfertigen durch David. Aber sehen Sie, genau dieser Vorgang ist sehr schwierig, denn dafür gibt es keinen Anhalt im Text. Da braucht man nun wirklich ein ganzes System, dass man den Text dort verankern kann. Und es ist mir interessant, ein niederländischer Alttestamentler hat geschrieben in einer seiner Veröffentlichungen, wenn man den Text nicht in seiner historischen Situation belässt, die der Text selber nennt, dann wird die Verortung in anderen Situationen im Grund, jetzt sage ich es mal zugespitzt, so sagt er es nicht, willkürlich beziehungsweise ist immer abhängig von der gegenwärtigen Forschungssituation oder vom gegenwärtigen Forscher. Ich darf es Ihnen an einem anderen Beispiel erklären. Ich habe in der letzten Woche eine Bibelabendwoche gehalten über den Dekalog und habe einfach mal wieder ein Büchlein dazu gelesen. Es ist eine Dialogauslegung von einem Rabbiner und einem deutschen systematischen Theologen, Mark Stern und Pöhlmann. Hochinteressant. Das Buch habe ich ganz gelesen. Die erste Frage, die Sie beiden erörtern, wann sind die 10 Gebote entstanden? Der Rabbiner antwortet in 3 Zeilen, von Gott, dem Mose offenbart, 1458. Ja, der hat sogar nicht genaues, ich weiß nicht, ob es das genau ist, aber ganz genau die Jahreszahl. 3 Zeilen. Der deutsche Systematiker braucht 1,5 Seiten. Und dann kommt die Forschungsgeschichte, die historisch-kritische Forschung sagt. Und dann nennt er, ich weiß nicht wie viele Positionen, und die Entstehung schwankt dann zwischen der Mosezeit und der nachexilischen Zeit. Je nachdem. Fast alle Quellenschichten kommen vor. Deuteronomistisch, priesterschriftlich, alles. Sehen Sie, wenn man das nicht ernst nimmt, was die Texte sagen, und wenn es keine eindeutigen Hinweise gibt, aus welcher Zeit denn dann, dann der eine nimmt diesen Gesichtspunkt und sagt, ja, so ist, der andere nimmt diesen Gesichtspunkt, ja, so. Und dann wird die Sache sehr schwierig und dann haben wir auch einen ständigen Wandel in der Forschungsgeschichte. Meines Erachtens muss man die Probleme anders klären. Die ganze David-Geschichte erhebt den Anspruch und ich habe den ganz starken Eindruck, sie will wirklich Geschehenes beschreiben. Und jetzt habe ich in diesen Quellen auch Spannungen. Die haben wir. Manche Spannungen können wir nicht erklären und müssen sie stehen lassen. Wir wissen einfach historisch zu wenig. Für andere Spannungen gibt es Erklärungsmöglichkeiten. Ich persönlich vermute, dass wir in Kapitel 16, Vers 14 bis 23 schon eine Zusammenfassung haben, die über einen größeren Zeitraum hinweggreift. Wir müssen uns klar machen, die Bibel berichtet nicht immer streng chronologisch. Es ist also durchaus möglich, dass wir in Kapitel 16 eine Information haben, die schon über Kapitel 17 hinausreicht. Der David wurde an den Hof geholt und der Saul als König, der hat es gar nicht so richtig mitgekriegt. Der hat dann gespielt und das war's dann. Dafür war er gar nicht so ganz zuständig und alles Mögliche. Und dann kam diese Goliath-Geschichte. Dann ist er ihm am Ende fremd und dann kommt es zu einer Vertiefung der Beziehung und da hätten wir dann wieder Dinge dafür in Kapitel 16. Also die biblischen Berichte berichten nicht immer streng chronologisch. Das klärt nicht alles, aber es klärt manches. Und es ist sehr gut vorstellbar, dass an einem Königshof sich der König nicht um alle Kleinigkeiten kümmerte. Es waren vor allem seine Beamten, die für ihn nach jemand schauten, der ihn musiktherapeutisch behandelte. Das hat er gar nicht so richtig mitbekommen. Und erst nach und nach ist er darauf aufmerksam geworden. War ein kleiner Mitarbeiter in seinem Hof. Kennt doch der König nicht alle. Natürlich, das sind nur Versuche zu Erklärungen. Es gibt Spannungen, das ist gar keine Frage. Die können wir nicht einfach auflösen. Das müssen wir stehen lassen. Aber eine Auflösung in die eine oder andere Seite ist immer eine Bewertung, wo wir Menschen bewerten über den biblischen Befund. Nun eine weitere Frage, warum wird dieses Geschehen erzählt? Ich habe schon angedeutet, der eigentliche Sinn dieser Geschichte, neben den vielen schönen Details, das ist ja schön an der hebräischen Erzählkunst, die eigentliche Sinn dieser Geschichte, Saul ist schon eigentlich nicht mehr König. Er hat seinen Mut verloren. Er hat die Kraft verloren, vorne wegzugehen. Er hat das Vertrauen verloren. Er hätte müssen das tun, was David getan hat als König in Israel. Er hätte auch das Vertrauen aufbringen müssen zu Gott. Aber er kann es gar nicht mehr, weil er verworfen ist und das weiß er. Er kann alles, was er hat, nur noch menschlich sichern. Und diesem Goliath ist er menschlich nicht gewachsen. Der eigentliche König in Israel ist schon David. Er tut das, was des Königs Sache ist. Und so schnell geht der Wechsel. Das ist jetzt die Deutung, das ist aber natürlich hier den Beteiligten in dieser Weise noch gar nicht klar. Vor allem dem Saul ist es noch gar nicht klar. Er weiß ja nicht, dass der David der Gesalbte ist. Eine weitere Bedeutung dieses Textes, es geht hier um Gottes Ehre in der Verlästerung Israels, seines Volkes und seines Heeres, geht es um Gottes Ehre. Und deshalb ist dieser Kampf auch Gottes Kampf. Weil es Gottes Kampf ist, braucht David keine Waffen, die nicht zu ihm passen und die er nicht handhaben kann. Und deshalb bleibt sich David treu. Er ist nicht Saul und er nimmt nicht seine Waffen, er ist David und er kämpft mit seinen Waffen. Da könnte man ja jetzt manches auch übertragen auf uns. Wir müssen nicht mit falschen Waffen arbeiten und kämpfen. Wir müssen uns nicht fremden Waffen holen. Wir können uns selber treu bleiben, weil wir um Gottes Treue wissen. Wer sich von Gott getragen weiß, kann sich treu bleiben. Wer sich von Gott getragen weiß, braucht nicht die Gaben anderer, sondern seine eigenen Gaben genügen für das, was er zu tun hat. Wer sich von Gott getragen weiß, braucht auch, ich gehe jetzt über diesen Text hinaus, braucht auch nicht die Waffen des Unrechts. Ein Satz zur Frage des Krieges. Es ist natürlich für die gegenwärtige, für unsere Generation nicht so einfach und immer wieder eine Anfrage an der Bibel. Wissen das mit dem Krieg? Wir stehen im alten Bund. Israel ist als Volk erwählt, eine politische Größe. Und da gehört die Verteidigung und gegebenenfalls der Kampf mit zur Sicherung Israels. Es ist gar keine Frage, dass der Gemeinde des neuen Bundes jegliche Form des Kampfes mit Waffen für ihre Sache verboten ist. Die Gemeinde kämpft ausschließlich mit dem Wort, nicht mit dem Schwert. Da jeder Christ Bürger zweier Reiche ist, nämlich in dieser Welt und gleichzeitig schon im Reich Gottes, ist natürlich die andere Seite des Militärischen für unsere Weltwirklichkeit nicht vorbei. Das erleben wir in diesen Tagen wieder. Und es ist nun eine große Frage, wie sich der Christ gleichzeitig auch als Staatsbürger in diesen Dingen verhält. Ich denke, dass hier die Meinungen auseinandergehen können. Auch in der Einschätzung der aktuellen Lage. Ich halte es für einen Christen für möglich, einen absoluten Pazifismus zu vertreten. Allerdings möchte ich dann die Bereitschaft fordern, alle Konsequenzen auch zu tragen. Ich denke, es ist im politischen Sinne auch möglich, einem Krieg als einer letzten Möglichkeit zuzustimmen, der nie ein gerechter Krieg sein kann. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Spiegel, hat kürzlich gesagt, es gibt keinen gerechten Krieg. Es kann gelegentlich notwendige Kriege geben, um Schlimmeres zu vermeiden. Es ist ein menschliches Abwägen und dabei können große Fehler gemacht werden. Ob dies in der gegenwärtigen Situation der Fall ist, wage ich persönlich zu bezweifeln. Aber das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, ob sich die internationale Politik nicht übel vergaloppiert hat im ganzen Vorfeld. Und dann gibt es Zwänge, aus denen man nicht mehr herausgehen kann. Aber auch die Einschätzung der Fachleute geht weit auseinander. Das ist ganz schwierig, sowas zu bewerten. Wie gesagt, ich halte es für möglich, eine streng pazifistische Linie zu vertreten, auch politisch, militärisch. Dann muss man bereit sein, auch Leid auf sich zu nehmen. Ganz konsequent. Ich halte auch die andere Sache politisch für vertretbar, Krieg als eine letzte Möglichkeit, um schlimmeres Unrecht zu vermeiden. Diese Einschätzung ist aber ganz schwierig und wir sollten hier feste die Hände falten und auch in dieser Situation für die Politiker beten. Das ist jetzt aber eine Sache der Zwei-Reiche-Lehre, nicht? Der Christ im Reich zur Linken als Staatsbürger. Für die Gemeinde an sich, für ihre Aufgabe, gibt es keine Gewaltanwendung. In gar keiner Weise. Da gibt es einzig das Wort. Und das ist der Unterschied zwischen Israel und der Gemeinde des Neuen Bundes. Diese heilsgeschichtlichen Unterschiede gibt es. Und das muss man gegebenenfalls auch erklären. Ob das in der 5. Klasse möglich ist, weiß ich nicht. Aber da fehlt mir die Erfahrung, die 5. Klasse ist für mich zu lange her. Aber die Sache an sich, die muss man vermitteln. So, nach diesem Kampf wird es Zeit für die Schlacht am kalten Buffet. Nein, wird es Zeit für das erfrischende Obst und die Pause 25 Minuten. Wir fahren vor 10.35 Uhr.